ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Ich bin Felix Gebhardt. Schön, dass Sie zuhören. Dieses Mal geht es um die mutmaßlich größte Vergewaltigungsserie in einer deutschen Klinik. Am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld geschieht das Unvorstellbare. Fast 2 Jahre lang werden Patientinnen betäubt, missbraucht und gefilmt. Vom Assistenzarzt Philipp Gie.
Da habe ich gesagt, was ist denn los? Und da sagte er, er würde nur mal gucken, ich sah ja so schlecht aus und er wollte mir noch mal was nachspritzen, damit ich auch gut schlafen kann.
Währenddessen war ich halt wie in so einer Achterbahnfahrt. Ich kann das gar nicht nachmachen, das war innerhalb einer Sekunde war ich weg.
Das Schlimmste finde ich eigentlich, dass er diese Videoaufnahmen gemacht hat. Also war das ja alles geplant. Und bewusst gemacht.
Das waren immer so kurze 3-Sekunden-Clips oder auch mal 15-Sekunden-Clips irgendwie, aber es waren unfassbar viele.
In dem Moment fühlst du nur Ekel. Das war das Erste, was ich gefühlt habe, war Ekel. Ich habe mich so geekelt.
In diesem Podcast sprechen wir über das Leid der Betroffenen. Die juristische Aufarbeitung, die ist bis heute nicht abgeschlossen. Diese Frauen kämpfen um Gerechtigkeit und Unterstützung.
Aus einem Riesenskandal, aus einer Straftat, wie sie so wirklich in Deutschland noch nicht vorgekommen ist, habt ihr einen noch größeren Skandal gemacht, eine noch größere Straftat. Und mich persönlich, ich bin nicht nur Opfer einer Vergewaltigung geworden. Ich bin Opfer einer ganzen Justiz geworden.
ARD Crime Time gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und uns gibt es auch zu sehen, die Doku-Serie in der ARD Mediathek, betäubt und ausgeliefert, die Verbrechen des Assistenzarztes Philipp G. Das ist eine Dokumentation von Regine und Bernd Geritz. Die Autoren sind zu Gast bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Ja, hallo Felix, schön, dass wir heute hier sein dürfen.
Wie lange beschäftigt euch dieser Fall schon?
Ja, an diesem Projekt arbeiten mein Mann und ich als Autoren tatsächlich jetzt schon fast 1,5 Jahre zusammen. Und das war auch für uns als Ehepaar eher ungewöhnlich, weil wir ja sonst jeder seine eigenen Filmprojekte haben.
Hey Felix, auch von mir vielen Dank für deine Einladung zum Podcast. Und ja, bei diesem Thema gibt es tatsächlich noch viel mehr zu besprechen. Da sind weitere Aspekte und Details dieses gar nicht in die Filme geschafft haben. So sagen wir, wenn wir uns im Team entscheiden müssen, was denn das Wichtigste ist.
Es gibt jede Menge zu bereden und bei dieser Recherche, dieser umfangreichen Recherche zu dem Fall habt ihr euch auch aufgeteilt, ganz bewusst unterschiedliche Aspekte untersucht. Regine, du hast dich vor allem um die Opferseite gekümmert. Wie viele Betroffene gibt es denn?
Ja, tatsächlich, ich habe den Frauenpart sozusagen übernommen. Es macht ja auch Sinn. Und das war auch so gewünscht tatsächlich. Und es gab insgesamt 34 betroffene Patientinnen innerhalb von 19 Monaten. Und ja, so steht es eigentlich auch in den Akten, so ist es offiziell auch vermerkt, 34 Opfer. Aber es gibt ja noch viel mehr Opfer. Die Ermittlungen haben ergeben, dass der Täter Philipp G. auch in seinem privaten Umfeld und sogar schon lange vor der Anstellung in Bethel Frauen betäubt, missbraucht und gefilmt hat. Die Duisburger Staatsanwaltschaft hat ja inzwischen über 100 Frauen ermittelt, die betroffen waren. Also im Sinne von vergewaltigt, aber auch im Sinne von Körperverletzung. Die also von Philipp G. fotografiert wurden oder von denen Videos gemacht wurden. Und der Zeitraum der Aufnahmen beginnt 2013 und endet 2020.
Wir haben schon gerade einige Frauen gehört. Das sind Patientinnen gewesen, die ihr gesprochen habt. Kannst du uns erzählen, wie der Kontakt mit ihnen zustande gekommen ist?
Ja, der Kontakt kam über deren Anwältin Stefanie Höke zustande. Die haben wir angerufen und wir haben oft und viel miteinander gesprochen. Und die hat dann auch unser Filmvorhaben zuvor etwas, ja, unter die Lupe genommen. Und das hat den Hintergrund, dass sie vermeiden möchte, dass die Frauen zu oft immer wieder über ihre Geschichte sprechen müssen. Und deshalb prüft sie vorher ganz genau, was das denn für ein Filmvorhaben ist. Denn man muss sich vorstellen, das ist für die Frauen ja nicht leicht, über ihre Erlebnisse zu sprechen. Das macht man nicht einfach mal so und das fällt den Frauen eben sehr schwer. Und sie möchten das auch nicht immer und immer wieder tun.
Ihr habt mit insgesamt 6 Frauen gesprochen und ihr habt sicherlich euch viele Gedanken gemacht, wo ihr diese Gespräche führt. Das finde ich besonders interessant, weil du mir auch erzählt hast, dass eine dieser Frauen durch die Polizei auch keine schönen Erlebnisse hatte bei einer Befragung.
Ja, das stimmt. Also mir ist es schon wichtig zu sagen, dass die Frauen sich freiwillig entschieden haben, vor die Kamera zu treten, um auch etwas voranzubringen in der Geschichte. Denn ja, wir kennen das alle, dass auch manchmal Leute irgendwie einfach vor die Kamera gezerrt werden. Das haben wir ganz bewusst nicht gemacht. Wir haben natürlich auch darüber gesprochen, was so eine Veröffentlichung konkret bedeutet. Und da die Frauen bisher vor allem ihre Kinder schützen wollten, also die Kinder haben, war mir das hier ganz wichtig zu klären, womit sie sich letztlich wohlfühlen und auch sicher fühlen können. Und du hast es gerade angesprochen, Anna Loreen zum Beispiel, der war es ganz wichtig, dass die Geschichte nicht in ihren eigenen 4 Wänden nochmal zur Sprache kommt. Also man kann sagen, dass sie ihr eigenes Zuhause nicht schon wieder beschmutzen wollte. Schon wieder deshalb, weil sie es eben so empfunden hat, als die KriminalbeamtInnen im Januar 2022 an ihrem Küchentisch gesessen haben und ihr von den Gewalttaten erzählt haben. Die Folge davon war nämlich, dass sie sich in ihrer eigenen Wohnung eigentlich immer unwohler gefühlt hat. Und am Ende ist sie dann sogar umgezogen. Wir haben das Interview dann selbstverständlich auch woanders geführt. Die Frauen mit den Kindern, die haben mit den größeren Kindern gesprochen, auch aus eigenem Antrieb heraus und haben ihnen jetzt auch erstmalig erklärt, was ihnen passiert ist. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben die das auch ganz gut verarbeiten und auch ganz gut annehmen können. Und es war einfach wichtig, dass mögliche Auswirkungen insgesamt auch gut bedacht werden. Und wir haben letztlich dann auch die Namen verändert natürlich der Opfer und auch eine komplette Typveränderung bei 3 vorgenommen, um ihnen eben die Möglichkeit zu geben, sich und ihre Gefühle zwar ausdrücken zu können, aber dennoch einen gewissen Schutz auch ihrer Person zu wahren.
Wenn man jetzt in diesen Fall gleich tiefer einsteigt, dann hat man so den Eindruck, trotz der Schwere dieses Falls, auch von euch ist ja dieser Eindruck geäußert worden, dass die Geschichte an vielen Menschen vorbeigegangen ist. Man denkt dann vielleicht, weil ganz ähnliche Dinge passiert sind in einem Fall Gisèle Pélicaud in Frankreich. Da wurde eine Frau von ihrem Ehemann mit Medikamenten betäubt und von weiteren Männern auch vergewaltigt, auch von ihrem Ehemann selbst. Dieser Fall hat viel Aufmerksamkeit bekommen, aber dieser Fall, über den wir jetzt hier sprechen, hat vergleichsweise wenig mediale Aufmerksamkeit erhalten. Wie erklärt ihr euch das?
Ja, es ist eigentlich gar nicht zu erklären. Also man hat tatsächlich den Eindruck, wie du sagst, es gab sehr wenig mediale Aufmerksamkeit. Also wenn man einfach nur im privaten Umfeld gefragt hat oder erzählt hat, an was man da gerade arbeitet. Das passiert ja immer wieder schon mal, dass man gefragt wird. Und dann waren die meisten eigentlich verwundert und haben gesagt, Mensch, davon habe ich noch nie was gehört. Wenn man gerade den Fall Pélicaud heranzieht als Vergleich, der ist weit über die Landesgrenze hinaus, wurde da berichtet eigentlich in ganz Europa. Und warum hierzulande dann vergleichsweise wenige Menschen von diesem ja unfassbaren Tatgeschehen erfahren haben, das wundert eigentlich viele, die mit dem Fall zu tun haben. Und eine Erklärung dafür, ja, die gibt es eigentlich so gar nicht.
Regine, du hast uns schon erzählt, unter welchen Umständen ihr diese Interviews geführt habt. Die Frauen haben alle freiwillig Rede und Antwort gestanden. Aber so richtig verarbeitet haben sie das Ganze noch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also alle haben noch damit zu kämpfen und viele der Opfer haben den Fall überhaupt noch nicht verarbeiten können und suchen auch weiterhin nach Antworten. Also was die Frauen vor allem verletzt, das habe ich auch immer wieder gehört in den Gesprächen, ist, wenn zum Beispiel auch im Bekanntenkreis gesagt wurde, ach ja, komm, du hast doch gar nichts mitbekommen, du hast doch geschlafen, du hast das doch gar nicht richtig gemerkt, du bist doch gar nicht richtig vergewaltigt worden. Solche Sätze sind tatsächlich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis gefallen, hat mir eine der Frauen erzählt. Und dieses Kleinreden hat sie unglaublich verletzt. Eine der Frauen berichtete sogar, das fand ich also wirklich auch sehr hart, wie sie Berührungen, Küsse, Nähe von ihrem Freund, mit dem sie sich eine Zukunft hätte vorstellen können, plötzlich nicht mehr ertragen konnte. Und letztlich musste sie sich von ihm trennen, weil, also wenn man noch nicht mal den Atem spüren mag, ja, wenn der Freund neben einem liegt, dann hat das wahrscheinlich auch keinen Zweck mehr. Und sie hat mir erzählt, dass sie bis heute eben keine sexuelle Beziehung mehr mit einem Mann eingehen konnte.
Regine und Bernd Geritz sind zu Gast, die Autoren der neuen Staffel ARD Crime Time, betäubt und ausgeliefert, die Verbrechen des Assistenzarztes Philipp G. Bernd, du hast rund um den Täter recherchiert. Wie offen sind denn Staatsanwaltschaft und Polizei mit diesem Fall umgegangen auf eure Nachfragen?
Für mich persönlich begann das schon im allerersten Telefonat mit der Bielefelder Polizei, als ich mich da im Prinzip vorstellte und sagte, ich beschäftige mich jetzt mit dem Fall. Und dann bekam ich sofort die Antwort, dass die Pressehoheit für diesen Fall allein bei der Duisburger Staatsanwaltschaft liegt. Und das bedeutete, dass egal, auch welche Anfrage ich stellte und ob, wenn es tatsächlich nur um reine Polizeiarbeit geht, Ansprechpartner war für mich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Duisburg. Alles, was die Polizeiarbeit anging, ja, musste über die laufen. Also für mich war es in den ersten Monaten wirklich recht mühsam, Gesprächspartner zu finden, die den Philipp G. kannten. Und im Film haben wir nun eine Ex-Freundin, eine ehemalige Mitbewohnerin aus seiner Rostocker WG zu Studienzeiten und auch sein Bielefelder Rechtsanwalt kommt zum ersten Mal zu Wort, wenn es um ihre Erfahrungen mit Philipp G. geht. Ganz am Anfang habe ich gesagt, es gibt Aspekte, die es nicht in diese Staffel von Crime Time geschafft haben. Einer davon ist zum Beispiel, dass ich im Laufe der Zeit eine Recherche zur Häufigkeit solcher Straftaten angestellt habe. Und allein, wenn ich juristische Portale abgefragt habe nach diesem Tatmuster, stieß ich auf 20 Ärzte oder medizinisches Personal, denen Missbrauch und Vergewaltigung nachgewiesen wurden oder bei denen die Ermittlungen noch laufen. Und es waren teilweise von der Einzeltat bis zu mehr als 100 Betroffenen, das in einem Zeitraum der vergangenen 15 Jahre. Das macht deutlich, dass es nicht nur ein Einzelfall ist.
Das stimmt, es ist kein Einzelfall und das ist auch ein ganz wichtiges Ergebnis, das der Bernd herausgefunden hat und zusammengestellt hat. Aber es geht allerdings hier auch nicht darum, also das liegt uns wirklich fern, uns beiden hier einen Berufsstand zu verunglimpfen. Also die Menschen sollen keine Angst mehr haben, zu einem Arzt zu gehen. Und so nach dem Motto, oh Gott, da passiert mir was Schlimmes. Denn viele Ärzte leisten ja herausragende Arbeit und haben nur das Allerbeste für ihre Patientinnen im Sinn. Auf die Gesamtzahl aller ÄrztInnen sind es jetzt prozentual vielleicht nicht so viele Fälle. Aber Sexualstraftäter sind in der Ärzteschaft auch kein Einzelfall. Und das ist uns einfach wichtig herauszustellen. Und deshalb darf man das auch nicht tabuisieren, ja, und unter den Teppich kehren, möglichst wenig darüber berichten, oh, da hat ein Arzt etwas angestellt oder hat innerhalb seines Arztseins so eine schlimme Tat begangen, sondern man muss sich damit auseinandersetzen und neue Schutzmechanismen für Patientinnen finden. Und das ist wichtig und darauf wollen wir eben auch hinweisen.
Und wir wollen uns jetzt genauer mit diesem Fall auseinandersetzen. Genauer gesagt natürlich auch mit dem Täter, nicht nur mit den Frauen, die betroffen sind, die Opfer geworden sind. Bevor wir jetzt gleich erzählen, wie der Täter vorgegangen ist, wir sprechen ja von einem Assistenzarzt im Krankenhaus. Diese Bezeichnung ist vielleicht nicht jedem geläufig, der uns zuhört. Was bedeutet diese Bezeichnung? Was ist damit gemeint?
Ein Assistenzarzt hat sein Studium beendet. Er hat seine Approbationsurkunde, also die Erlaubnis, als Arzt tätig zu werden, erhalten. Philipp G. hat die im Mai 2017 in Rostock erhalten. Er hat sich dann im Dezember 2017 auf eine ausgeschriebene Stelle als Assistenzarzt in der Neurologie in Bethel, Bielefeld, beworben. Da hat er im Februar 2018 angefangen zu arbeiten, befristet auf 5 Jahre. Und das ist dann der Zeitraum, den die Fachausbildung zum Neurologen in Anspruch nimmt.
Und genau auf diesen Zeitraum schauen wir jetzt auch genauer, auf den Beginn dieses Zeitraums. Wie sah denn sein Arbeitsalltag aus in der Facharztausbildung?
Wir hatten Zugang zu den Akten und aus denen geht hervor, wie dieses Arbeitsverhältnis offenbar war, im ersten halben Jahr seiner Anstellung hat er keine Nachtdienste absolviert. Er hat aber schon recht frühzeitig seine Probezeit als bestanden bewertet bekommen und die Übernahme wurde dann vom Chefarzt entschieden. Dann stellte sich heraus, dass Philipp G. im Vergleich zu anderen Assistenzärzten sehr viele Nachtdienste übernommen hat. Aber das hat zunächst auch kein Misstrauen erzeugt, sondern eher umgekehrt. Seine vielen Nachtschichten wurden ihm als wertvolles Engagement für die Klinik ausgelegt und zugute gehalten. Es fiel dann erst auf, als sich die Auffälligkeiten um Philipp G. häuften und auch die Polizei die Klinik über Ermittlungen gegen Philipp G. informierte.
Wir sind in einer großen Stadt in Nordrhein-Westfalen, in Bielefeld. Mir selbst auch ganz gut bekannt, denn ich bin dort geboren und aufgewachsen. Bethel ist ein großer Name, das weiß jeder, der dort aufwächst und wohnt. Dieser Name gehört zu dieser Stadt einfach dazu, denn er ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Und auch ich habe viele Jahre vor diesem Fall zeitweise in Bethel arbeiten dürfen, als ich Zivildienst gemacht habe, als es den noch gegeben hat. Also es ist ein komplettes Stadtviertel, in dem es dieses Krankenhaus gibt, aber Bethel ist eben nicht nur das Krankenhaus, sondern ein Viertel, in dem auch gewohnt wird. Was ist euch Besonderes aufgefallen bei den Dreharbeiten?
Wenn man sich da bewegt, ja, es ist eine Riesenklinik, die macht Eindruck, wenn man davor steht. Und womit ich mich beschäftigt habe, war Bethel. Was heißt denn das? Klar, das ist einmal der Stadtteil, dann das Klinikum Bethel. Die Klinik wird getragen von der von Bodelschwingschen Stiftung Bethel. Die bezeichnen sich selbst als das größte Sozialunternehmen in Europa, beschäftigen in Deutschland an ca. 300 Standorten mehr als 20.000 Mitarbeiter und 5.000 davon allein im Bielefelder Klinikum. Bethel benennt einen biblischen Ort und bedeutet übersetzt aus dem Hebräischen Haus Gottes. Zwischen 2018 und 2020 hat ein einzelner Assistenzarzt diesen Ort für mehr als 30 Frauen aber zur Hölle gemacht.
Und wir erzählen jetzt gemeinsam mit einer Patientin, was ihr passiert ist. Tiziana C. kommt im Sommer 2019 auf die neurologische Station des Evangelischen Klinikums Bethel, auf der auch der Assistenzarzt Philipp G. arbeitet. Tiziana ist ernsthaft erkrankt.
Es hieß ja eventuell Schlaganfall, eventuell Hirntumor, eventuell Epilepsie, Krampfanfälle, so in die Richtung. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt mit solchen schweren Diagnosen zu kämpfen hatte. Und das erste Mal, dass ich da gestanden und gedacht habe, was ist eigentlich, wenn du jetzt wirklich so eine Diagnose bekommst oder das vielleicht auch im schlimmsten Fall nicht überlebst? Was passiert mit deinen Kindern?
Es gibt dann eine Untersuchung, eine Hirnwasserentnahme. Und nach diesem Eingriff braucht sie absolute Bettruhe. Sie beschreibt selbst, dass sie ab dem Zeitpunkt nur noch gelegen habe und eingeschlafen sei. Tiziana C. liegt allein in ihrem Zimmer.
Dann riss um kurz vor Mitternacht dieser Assistenzarzt Philipp G. die Tür auf mit so einem Ruck, dass ich wirklich einfach mich so erschreckt habe. Und da fing gleich auch schon an, da rumzukramen und sagte, er müsste mir einen Zugang legen. Ich bräuchte Flüssigkeit. Er war sehr nervös, hat dann auch versucht, mir einen Zugang zu legen. Ich sage aber versucht absichtlich, weil es hat nicht geklappt. Und der dritte Versuch hat dann aber gesessen. Ja, und von dem Zeitpunkt an weiß ich eigentlich nichts mehr. Ich weiß nur, dass ich in der Nacht, es war so zwischen drei und vier, bin ich wach geworden und ich habe gedacht, ich sterbe. Dann lag da so ein Propofol-Fläschchen in meinem Bett. Ich habe mir da erst gar nichts bei gedacht, weil ich eigentlich auch mit Propofol, also selbst der Name hat mir nichts gesagt. Ich wusste gar nicht, was für ein Mittel das ist.
Das erzählte uns Tiziana C., eine Patientin im Evangelischen Klinikum in Bethel. Sie findet also dieses Fläschchen und darauf steht Propofol. Was ist das?
Propofol ist ein Narkosemittel. Das wird intravenös verabreicht. Das heißt, man muss einen Zugang legen, um das Mittel zu verabreichen. Propofol führt schnell, sehr schnell, binnen Sekunden zum Bewusstseinsverlust. Und es wird im Normalfall zur Einleitung von Narkosen vor Operationen benutzt, aber auch für Kurznarkosen, zum Beispiel bei Darmspiegelung. Es fällt allerdings nicht unter das Betäubungsmittelgesetz und in Kliniken ist das Mittel für Personal überall da frei zugänglich, wo Patientinnen und Patienten betäubt werden müssen. In der Neurologie ist das eher unüblich.
Ja, und bei Tiziana C. war es so, dass nachdem sie das Mittel bekommen hat von Philipp G., klagt sie schon in der Nacht, also einige Stunden später, über Schüttelfrost, Fieber und Gliederschmerzen. Und ihr Zugang liegt auch blutverschmiert auf dem Boden. Und dann kommt am frühen Morgen ihr Vater zu Besuch. Der kam aus einem Urlaub und ist also, als er gehört hat, dass sie so schwer erkrankt ist und im Krankenhaus liegt, ohne zuvor nach Hause zu fahren, gleich zu seiner Tochter geeilt. Die Tochter findet dann in seinem Beisein ein Fläschchen Propofol in ihrem Bett und sie wundert sich zusammen mit ihrem Vater darüber, dass da eben so ein Medikament in ihrem Bett liegt. Und der macht dann eben auch ein Foto und danach gibt sie das Fläschchen einer Krankenschwester. Die habe skeptisch geschaut, aber nichts weiter dazu gesagt und es einfach eingesteckt. Ja, und dann haben weder Vater noch Tochter weiter darüber nachgedacht.
Jetzt könnte man aber eigentlich meinen, also wenn man jetzt von sich selbst ausgeht, wenn man dem weiter nachgehen möchte, man googelt dieses Medikament mal, man schaut im Internet. Warum hat sie das nicht gemacht?
Ja, stimmt. Das ist der Gedanke, dass man doch einfach mal schnell googeln könnte und dann weiß man, was es ist. Aber man muss sich vorstellen, in welcher Situation die Tiziana C. da gewesen ist. Man findet da ein Medikament und ist schwer krank. Der Vater sitzt gerade sehr besorgt am Bett und beide fürchten, dass sie vielleicht einen Gehirntumor haben könnte. Und da hatten die beiden einfach ganz andere Sorgen zu besprechen. Tiziana C. hatte ja kleine Kinder und dann denkt man darüber nach, was ist mit denen, wenn sich die Diagnose als wahr herausstellt. Der Vater wollte es eigentlich auch nur dokumentiert haben, dass da so ein Medikament im Bett seiner Tochter herumliegt. Und so kam es dann auch im Gespräch rüber, fand er eher merkwürdig im Sinne von ja Schlamperei vielleicht oder Unverständnis. Aber auch er hätte zu dem Zeitpunkt niemals damit gerechnet, dass ein Arzt seiner Tochter bewusst Schaden zufügen könnte. Und deswegen ist der Schaden ja auch dieser Straftat so groß für alle Patientinnen. Denn das Grundvertrauen, was jeder mitbringt, der sich in die Obhut einer Klinik und in die Obhut von Ärzten begibt, das ist ja immens wichtig, auch für die Heilung.
Wir versuchen hier ja bei ARD Crime Time auch die Ermittlungen zu rekonstruieren, haben versucht Einblicke zu bekommen in die Ermittlungen, was ja sich schwierig gestaltet hat. Bernd, du hast es schon uns ein bisschen angerissen. Was wissen wir? Dieses Propofol-Fläschchen könnte ja auch ein wichtiges Beweismittel sein.
Also das fotografierte Propofol-Fläschchen von Tiziana C.'s Vater aus ihrem Klinikbett war natürlich Gegenstand der Ermittlungen und wir haben nachgefragt, was sie denn unternommen haben, um zu klären, wie kam dieses Fläschchen in das Bett. Und da haben wir dann eine schriftliche Antwort erhalten, die lautet: Trotz umfänglicher, teils mehrfacher zeugenschaftlicher Vernehmungen konnte die Person, die das Fläschchen entgegengenommen haben könnte, nicht ermittelt werden. Und auch das Fläschchen wurde nicht gefunden.
Tiziana wird entlassen. Aber 6 Wochen später liegt sie erneut in der Neurologie in Bethel. Sie hat in dieser Nacht eine Bettnachbarin. Und am nächsten Morgen haben beide die gleichen Beschwerden. Sie erinnern sich, der Assistenzarzt Philipp G. habe sie in der zurückliegenden Nacht behandelt.
Sie sagt, mir geht's schlecht. Ich habe tierische Kopfschmerzen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass er dann rüber zu mir gekommen ist, mir auch einen Zugang gelegt hat. Und ab dann hätte sie keine Erinnerung mehr. Zufällig war meine Bettnachbarin auch Apothekerin oder sie kam aus dieser Gesundheitsbranche und hat dann mich erstmal aufgeklärt, was das für ein Medikament ist. Und bei mir sind alle Alarmglocken losgegangen. Ich habe sofort gedacht, oh mein Gott, hier ist irgendwas Schlimmes passiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt hier 6 Wochen später, aber das Ganze erinnert an diesen ersten Vorfall, den sie uns auch schon erzählt hat. Wie geht sie jetzt damit um?
Ja, also Tiziana C. denkt natürlich sofort an den Fund des Propofol-Fläschchens in ihrem Klinikbett 6 Wochen zuvor zurück. Und dass es ihr eben da auch so schlecht ging und mit denselben Symptomen. Sie sagte uns, dass sie zuerst mit einer Schwester gesprochen habe, die er dann mitgeteilt habe, den Oberarzt hinzuzuziehen. Dem, so Tiziana, erzählen sie und ihre Zimmernachbarin, was sie erlebt haben. Der Zimmernachbarin ging es nämlich eben auch so schlecht. Der Oberarzt sei zunächst schockiert gewesen und habe dann auch gesagt, er wolle den Chefarzt informieren. Und stattdessen sei er jedoch mit dem Philipp G., dem Assistenzarzt, wieder in das Zimmer gekommen. Und dieser und dann auch der Oberarzt seien dann von Tiziana C. eben zur Rede gestellt worden. Und sie war, so schilderte sie mir es auch, schon ziemlich außer sich an diesem Tag und hatte auch Klärungsbedarf. Sie erzählte uns, dass sie Philipp G. vorgeworfen habe, am Vorabend in ihrem Zimmer gewesen zu sein und ihr etwas verabreicht zu haben, worauf sie dann das Bewusstsein verloren habe, ähnlich wie auch beim letzten Krankenhausaufenthalt. Und sie habe eben von ihm verlangt zu erklären, was da genau passiert sei.
Wie hat denn Philipp G. auf diese Anschuldigung reagiert und ja auch, dass sie von ihm eine Erklärung wollte?
Ja, Philipp G. habe daraufhin zu stottern begonnen und gar keinen geraden Satz zustande gebracht. Also er schien sehr durcheinander zu sein. Seine erste Aussage sei gewesen, dass sie nicht bewusstlos gewesen sei, da sie ja noch miteinander gesprochen hätten, bis er das Zimmer verlassen habe. Dem habe aber die Zimmernachbarin sofort widersprochen, weil sie auch über die plötzliche Bewusstlosigkeit von Tiziana C. erschrocken gewesen sei und nachgefragt hatte, ob denn alles in Ordnung sei. Und ihr, also der Zimmernachbarin, habe Philipp G. dann geantwortet, dass die Bewusstlosigkeit ja nur eine Reaktion auf die Nadeln gewesen sei. Von einer Überreaktion auf Nadeln weiß Tiziana C. aber nichts. So etwas hat sie noch nie gehabt und davon ist ihr überhaupt nichts bekannt. Und deshalb, so erzählt sie dann auch, habe sie sich dann auch an den ja anwesenden Oberarzt von Philipp G. gewendet.
Tiziana C. fordert nun schlüssige Antworten.
Und dann habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen, ist das, sie haben mit dem Chefarzt gesprochen. Ich sage, Sie wissen ganz genauso gut wie ich, dass hier etwas nicht in Ordnung ist und dass das hier nicht normal abgelaufen ist. Sind Sie wirklich der Meinung, dass Sie den Ruf des Hauses so schädigen möchten, aufgrund eines Menschen? Ich sage, Sie sind ja nicht dafür verantwortlich, was einer Ihrer Ärzte macht. Sie sind aber dafür verantwortlich, wie Sie damit umgehen. Und Ihr Chefarzt sowieso. Nee, es wäre nichts passiert. Sie würden dabei bleiben. Ich sage, gut, dann werden Sie sich an diesen Tag aber heute noch ganz genau erinnern.
Tiziana entlässt sich selbst aus der Klinik und wendet sich am nächsten Tag an die Polizei. Sie zeigt den Assistenzarzt wegen Körperverletzung an. Und das ist nicht die erste Anzeige gegen ihn. Seine Zulassung als Arzt ist nämlich gerade erst geprüft worden. Bernd, worum ging es dabei?
Es ging um die Drogenkarriere von Philipp G. Alle Gesprächspartner, mit denen ich zu tun hatte, bestätigten, dass er vielfältig mit Drogen zu tun hatte. Und eines dieser Vergehen war dann auch, wo er einen Strafverteidiger brauchte. Dr. Carsten Ernst, mit dem wir auch im Film gesprochen haben, der erzählt davon, dass eine Polizeistreife ihn in Bielefeld in der Nacht angehalten habe, weil sie gesehen hat, wie er einem anderen ein Behältnis zum daran Riechen hingehalten hat. Und dann wurde festgestellt, dass in diesem Behältnis einfach Drogen waren. Und das ist für einen Arzt keine Kleinigkeit. Und es stellte sich halt auch heraus, dass Philipp G. nicht zum ersten Mal dann wegen Drogen ja vor Gericht gestellt werden sollte. Er war sogar schon einmal verurteilt worden. Im Jahr zuvor, 2017, hatte er eine Geldstrafe erhalten. Bei diesem Verfahren jetzt, in 2018, hat sein Anwalt dann erreicht, dass er eine Spende von 2500 Euro zahlte und sich regelmäßigen Drogentests unterziehen sollte. Deswegen hat sich das Ganze ein bisschen hingezogen bis März 2019. Und dann kam noch die Landesärztekammer Westfalen-Lippe, die halt auch Interesse daran hatte, festzustellen, ob ein Arzt so sehr gegen die Ärzteordnung verstößt, dass sie dann noch weitere Maßnahmen ergreifen muss.
Also das heißt, das sind Auffälle, die teilweise in diesen Zeitraum ragen, den wir nun uns genauer anschauen, ab 2018.
Ja, wenn wir das nochmal rekapitulieren, beginnt er im Februar 2018 seine Assistenzarztstelle in Bethel. Im Mai, drei Monate später, 2018, stellt die Polizei die Drogen sicher. Das Verfahren zieht sich bis März 2019 hin. Da erreicht der Anwalt die gerichtliche Einstellung gegen die Geldzahlung und gegen die Drogentests, bevor dann im Mai 2019 die Ärztekammer Westfalen-Lippe sein Verhalten als Arzt nochmal überprüft. Dann, zwei Monate später, ist Tiziana C. zum ersten Mal in Bethel. Und erst im August stellt auch die Landesärztekammer ihre Prüfung ein. Nur 8 Tage später, danach, vergewaltigt Philipp G. Tiziana C. bei ihrem zweiten Aufenthalt in Bethel. Also für Philipp G. war es zu diesem Zeitpunkt schon verdammt eng.
Nach ihrer Anzeige bei der Polizei wegen Körperverletzung gegen den Assistenzarzt sucht Tiziana C. Hilfe bei der Bielefelder Rechtsanwältin Stefanie Höke. Sie erfährt von dem Propofol, unerklärlichen Symptomen und Tiziana C.'s Konfrontation mit den Ärzten.
Das war ja eigentlich eine bodenlose Unverschämtheit von dem Oberarzt. Ja, also mitzuteilen, erst auch hat er ihr gut zugeredet und nein, das kann doch alles nicht wahr sein. Und so war ihr Eindruck, das ist nicht das erste Mal, dass er derartiges hört an Vorwürfen gegen den oder an irgendwelchen Vermutungen gegen den Assistenzarzt. Verlässt das Zimmer mit den Worten, ich gehe zum Chefarzt und bringt dann eine halbe Stunde später den Assistenzarzt, den Täter, wieder mit in den Raum. Bei allem, was da zu vermuten war, auch warum. Wir vermuteten, dass Bilder gemacht wurden und dann passierte erstmal gar nichts weiter so für sie. Dann war unser erster Zugang natürlich, dass wir die Akteneinsicht beantragen, was die Ermittlungen ergeben. Und das ist Standard, dass das natürlich erstmal dauert.
Die Rechtsanwältin Stefanie Höke berichtet vom Eindruck ihrer Mandantin, dass es nicht zum ersten Mal zu solchen Vorwürfen gekommen ist gegen den Assistenzarzt. Diese Vermutung seid ihr für ARD Crime Time weiter nachgegangen. Es geht um viele Frauen, die damals für sie Verdächtiges erlebt haben. Ihr habt auch Lena P. getroffen. Sie kommt im Dezember 2019 nach Bethel. Sie hat eine schwere Nervenentzündung. Das heißt, das Gesicht ist damals teilweise gelähmt. Was hat sie euch über ihren Aufenthalt erzählt?
Ja, bei Lena P. war es so, sie musste kurzfristig die Klinik wechseln, war also zuvor in einer anderen Klinik in Düren behandelt worden. Da gab es eine Evakuierung wegen eines Bombenfundes aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie musste ganz kurzfristig eben eine neue Klinik finden. Und da sie aus Bielefeld stammt, hat sie mit ihrer Mutter telefoniert. Und die hat sie spätabends von Düren ins EVKB nach Bielefeld gebracht. Und dort trifft sie eben bei der Eingangsuntersuchung auf Philipp G. Und sowohl sie als auch ihre Mutter fanden dessen Verhalten irgendwie komisch. Also er konnte den Frauen nicht in die Augen schauen, sagt sie, war ihrem Eindruck nach unkonzentriert und wirkt auch ungepflegt und übernächtigt. Er habe Lena P. auch gar nicht richtig untersucht und ihre noch deutlich erkennbare einseitige Gesichtslähmung, die hat er gegenüber den beiden Frauen heruntergespielt, nach dem Motto, da sieht man doch gar nichts mehr. Und das hat Lena P.'s Mutter schon sehr, sehr geärgert. Lena hat uns dann erzählt, nachdem sie eben endlich in ihr Zimmer konnte und dort auch eingeschlafen sei, sei er dann ins Zimmer gekommen und habe sie so am Arm gestreichelt. Und sie hat sich dann ja auch ein bisschen vor ihm gefürchtet oder gegruselt, weil er ihr plötzlich, wo er so neben ihrem Bett stand und ihren Arm streichelte, ihr auch ganz intensiv in die Augen geschaut habe. Und sie konnte das gar nicht zusammenbringen mit dem Verhalten, das er ja noch kurz zuvor in der zentralen Notaufnahme ihr gegenüber gezeigt hat.
Was sagt Philipp G. dazu?
Ja, seine Erklärung sei gewesen, dass er ihr noch mal was nachspritzen wolle, damit sie eben auch gut schlafen kann. Klar, sie vertraute dem Assistenzarzt und sie hinterfragt natürlich auch in dem Moment seine Behandlung nicht. Denn man muss sich vorstellen, in ihrer Situation ist das für sie ja absolut nachvollziehbar. Sie war vorher in einer anderen Klinik und da sie ja so schwer krank war mit ihrer Entzündung der Nerven, wurde sie ja Tag und Nacht auch mit Infusionen und Schmerzmitteln und Schlafmitteln, zum Teil auch, so sagte sie mir, behandelt. Insofern hatte sie auch gar keinen Grund, das zu hinterfragen oder anzuzweifeln. Ja, und am nächsten Morgen klagt Lena P. über Schüttelfrost, Übelkeit, Schwindel, Kopf- und Gliederschmerzen. Wiederum ähnliche Symptome, die auch Tiziana C. nach der Behandlung durch den Assistenzarzt hatte. Und man muss ja sagen, dass diese Symptome bzw. Nebenwirkungen vor allem bei unsachgemäßer Verabreichung oder bei verunreinigtem oder verkeimtem Propofol auftreten. Und das dann eben auch zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass hier ein Assistenzarzt dieses Narkosemittel verabreicht hat und nicht etwa ein Anästhesist. Und dass bei ihm später laut Akten Akten eben auch abgelaufene und angebrochene Propofolflaschen sichergestellt worden sind.
Während ihres Klinikaufenthaltes in Bethel bekommt Lena P. eine Zimmernachbarin. Hanna M. hat eine Entzündung im Rückenmark. Sie leidet unter starken Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Rücken und in Beinen. Die beiden Frauen erinnern sich, wie Philipp G. ihnen angeblich eine Kochsalzlösung spritzt. Das behauptet er jedenfalls.
Mitten in der Nacht, wir haben schon geschlafen. Dann kam er rein und dann hat er nur gesagt, ja, ist alles gut, ich muss nur noch mal Kochsalzlösung nachspritzen. Der Zugang ist verstopft. Das ist auch die einzige Erinnerung, die ich dann habe. Danach war ich komplett weggetreten.
Ich habe meine Bettnachbarin wahrnehmen können und jemand, der sich mit einem weißen Kittel auf sie gelegt hat. Und da sind halt Handlungen passiert, die ich als sehr schlimm empfunden habe. Und mir sind immer wieder die Augen zugefallen. Ich habe sie immer versucht aufzureißen. Und ich wollte die ganze Zeit was sagen, aber mein Mund war also wie gelähmt. Also ich habe nicht die Kraft gehabt, irgendwas zu sagen oder zu sagen, was machst du da? Oder ihren Namen zu rufen, dass sie da wach wird und sich wehrt.
Sie hat berichtet, wie der Arzt, der Philipp G., bemerkt hat, dass sie wach geworden ist und dann schnell mit so einem Panikblick zu ihr gekommen ist und ihr dann auch noch mal was gespritzt hat.
Das sind die Erinnerungen von Lena P. und Hanna M. So haben sie ja uns das Ganze berichtet. Aber wie reagieren die beiden nun darauf? Stellen sie den Assistenzarzt zur Rede?
Nein. Man muss sich ja vorstellen, sie sind in einer Klinik und gehen überhaupt nicht davon aus, dass so etwas überhaupt möglich ist. Also natürlich ist die Lena P. verunsichert. Da hat sie etwas gesehen in der Nacht und weiß überhaupt nichts damit anzufangen. Sie kann das gar nicht einordnen. Und da die beiden sich ja so ein bisschen angefreundet haben, spricht sie auch mit der Hanna M. erstmal darüber. Ja, aber beide wissen nicht so recht, was war das jetzt? Also was wollen wir damit anfangen? Sie finden es aber beide komisch und es ist jetzt auch nicht so, dass die Hanna sagt, ich glaube dir das nicht oder was für ein Quatsch oder so, sondern die waren beide schon arg verunsichert darüber, was Lena Peter zu berichten hatte. Und sie trauen sich aber im Endeffekt nicht, dieses Erlebnis offiziell anzusprechen. Später vertraut sich die Lena P. allerdings dann der Rechtsanwältin Stefanie Höke an. Da wusste sie dann ja auch schon, was ihr passiert ist. Und das machte ja dann auch plötzlich alles Sinn, was sie da erlebt hat. Aber zu dem Zeitpunkt, sie befand sich ja in einem Krankenhaus, wo ihr geholfen werden sollte. Was aber interessant ist, das möchte ich noch hinzufügen, zu ihrem Erlebnis passt allerdings, dass Hanna M. ihrerseits dann der Lena P. berichtet hat, dass die Schwestern große Mühe gehabt haben sollen, die Lena P. am nächsten Morgen wach zu bekommen. Also Hanna M. hat uns erzählt, dass Lena P. immer wieder so weggeduselt und eingeschlafen sei und dass die Krankenschwester sie gar nicht richtig zu Bewusstsein bekommen hätten. Ja, ihrer Erinnerung nach waren die Krankenschwestern sogar auch ein wenig besorgt, weil das war schon sehr ungewöhnlich. Passt aber natürlich im Nachhinein zu dem, was Lena P. auch erzählt hat von ihrem Erlebnis, dass sie gesehen hat, dass da ein Arzt eben auf der Hanna M. gelegen hat. Und dass dieser Arzt, der Philipp G., dann bemerkt hat, dass sie wach war und dann schnell wieder zu ihrem Bett kam, um ihr etwas nachzuspritzen. Und das passt eigentlich alles zusammen. Nur in dem Moment muss man sich überlegen, dass, ja, das ist ja so unvorstellbar. Da kamen die beiden auch gar nicht darauf. Also, dass das wahr sein könnte. Aber sie waren schon sehr verunsichert.
Wie geht es dann für diese beiden Frauen weiter nach ihrem Krankenhausaufenthalt? Wie fühlen sie sich gesundheitlich?
Also Lena P. wird ja gleich Anfang Januar, also nach Silvester, entlassen und ihre Bettnachbarin Hanna M. auch wenige Tage nach ihr. Und Hanna M. fühlt sich körperlich und psychisch schon bei ihrer Entlassung schon in keiner guten Verfassung. Und das habe sie auch bei der Visite tatsächlich angesprochen. Und ja, die Antwort der Ärzte sei gewesen, sie hätte eine Krankenhausdepression entwickelt und ja, sei nichts Schlimmes, sie soll mal in die frische Luft gehen. Also das sei die Antwort der bei der Visite von den Ärzten und auch vom Pflegepersonal gewesen.
Fassen wir mal zusammen. Wir haben hier in ARD Crime Time drei Frauen gehört. Lena P. verliert im Dezember 2019 mehrmals das Bewusstsein, nachdem Philipp G. ihr ein Mittel spritzt. Hanna M. berichtet gegenüber dem Klinikpersonal von den nächtlichen Besuchen von Philipp G. Und wir haben Tiziana C. gehört. Sie zeigt Philipp G. an nach ihren beiden Klinikaufenthalten. Und diese Anzeige wird von der Polizei im September 2019 zwar aufgenommen, aber sie ermittelt zunächst nicht. Bernd, kannst du uns erklären, warum sie nicht ermittelt?
Dazu liegt uns eine umfangreiche Begründung einer Staatsanwältin aus Duisburg vor. Die hat die zur Abweisung einer Anzeige gegen den zunächst mit dem Fall betrauten Kriminalhauptkommissar verfasst. Die Anzeige erfolgte von einer Mandantin, der Rechtsanwältin Stefanie Höke, wegen Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Darin bestätigt die Staatsanwältin, dass im Zeitraum von Oktober 2019, nachdem zwei Zeuginnen befragt wurden, bis März 2020 nichts geschah. Keine weiteren Ermittlungen durchgeführt werden. Das sagen so auch die Akten. Am 17. März 2020 gab es dann die Abfrage des Namens von Philipp G. Und neben den schon erwähnten Betäubungsmittelgesetzverstößen tauchten dort auch Ermittlungen im August 2016 auf, wegen sexuellen Missbrauchs. Eine Patientin hatte ihn angezeigt, dem wurde auch nachgegangen. Das Ergebnis dieser Ermittlung war aber, dass sie eingestellt wurden, mangels Tatnachweis.
Und das war dann der Anlass, die Wohnung von Philipp G. zu durchsuchen, im April 2020.
Ja, genau. Das war der Anlass, dann bei Philipp G. aufzuschlagen mit zwei Beamten der Polizei und einer Staatsanwältin, die einfach geguckt haben, was gibt es bei ihm zu Hause zu finden.
Wie reagiert denn die Klinik darauf? Bekommt sie einen Hinweis zu diesen Polizeiermittlungen?
Soweit es für uns nachvollziehbar geworden ist, hat die Polizei offenbar das Klinikum kurz vor der Hausdurchsuchung über diese Maßnahmen informiert. Chef und Oberarzt hätten daraufhin ein Gespräch mit Philipp G. geführt und zunächst hätten sie sich dafür interessiert, ob bei ihm etwas Belastendes gefunden werden könnte. Der hätte davon gesprochen, dass er Medikamente zu Hause habe. Und wegen der vorherigen Auffälligkeiten im Klinikum sei Philipp G. auch nahegelegt worden, psychiatrische Unterstützung wahrzunehmen. Dann hätten sie seine Freistellung angekündigt, ihn darin als arbeitsunfähig bezeichnet und so sei es dann auch in der schriftlichen Freistellung einen Tag nach der Hausdurchsuchung festgehalten worden.
Wir schauen jetzt genauer auf die Durchsuchung bei Philipp G. Am 22. April 2020 kommt es dazu. Er lebt in einer WG, in einer Wohngemeinschaft in Bielefeld. Zwei Polizeibeamte, eine Staatsanwältin, die beleuchten sein Zimmer, auch den Keller. Und was da genau ans Licht kommt, das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Bernd, was wird da gefunden?
Sie bewegen sich in der Wohnung eines Messis. So wird uns erzählt. Sie finden Festplatten, sie finden USB-Sticks, sie finden CD-ROMs, Speichermedien insgesamt mit einer Kapazität von 15 Terabyte. Sie finden Plastikdosen, in denen Drogen sind und auch Tütchen mit Marihuana. Sie finden eine Unmenge an verschreibungspflichtigen Medikamente. Und sie sind halt nicht nur bei ihm im WG-Zimmer, sondern sie durchsuchen halt auch den Keller und sie durchsuchen auch einen zum Wohnmobil umgebauten Renault Trafic von Philipp G. Und sie sind auch an der Klinik und durchsuchen seinen Spind.
Wenn wir das jetzt so alles hören, das ist ja auch gefährlich für ihn, dass er seine Zulassung als Arzt verlieren könnte. Das Ganze zieht sich immer enger zu. Was bedeutet das denn nun für ihn?
Also er muss damit rechnen, dass die Ermittlungen jetzt gegen ihn geführt werden. Aber offenbar hat er überhaupt kein Problem damit, dass da die Drogen gefunden wurden, dass da die Datenträger beschlagnahmt wurden. Und offenbar hat er darauf vertraut, dass niemand die Verschlüsselung seiner Datenträger knacken kann. Eigentlich hätte er 5 Monate Zeit gehabt, wegzulaufen. Immer wieder von sehr, sehr vielen Menschen im Laufe von Gesprächen stellte sich die Frage, was stimmte mit dem Menschen Philipp G. einfach nicht.
Das ist diese Zeit von April bis zum Haftbefehl, der dann später gegen ihn erlassen wird. Auf den gucken wir jetzt gleich noch genauer drauf. Die Ermittler versuchen ja auch genauer herauszufinden, was auf diesen gesicherten Datenträgern ist. Das dauert einige Monate, 5 Monate. Warum dauert das so lange?
Offenbar war es eine dann doch expertenhafte Verschlüsselung, die er da angewandt hat. Und naja, zumindest Mitte September war dann klar, was Philipp G. auf diesen Datenträgern gespeichert hat. Offenbar Videos seiner Taten.
In der Folge wird Philipp G. als dringend Tatverdächtiger verhaftet. Wie reagieren denn die betroffenen Frauen auf diese Entwicklung?
Sie können ja noch gar nicht reagieren, weil die gar nichts wissen. Die Einzige, die Philipp G. in Verdacht hatte, ihr etwas angetan zu haben, war Tiziana C. Alle anderen wissen zu diesem Zeitpunkt noch nichts davon und können somit auch nicht informiert werden. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil die Presseberichterstattung zu diesem Zeitpunkt spricht schon von einer Liste von 80 Frauen, die Philipp G. geführt haben soll.
Wie hat denn Tiziana C. davon erfahren?
Tiziana C. schlägt die Zeitung auf und liest einen Artikel in der Lokalpresse und stellt beim Lesen über einen Assistenzarzt, der in der Klinik Frauen missbraucht. Sie liest diesen Artikel und stellt, so schildert sie uns das im Interview, fest: Hallo, das bin ja ich. So sagt sie es auch. Die schreiben ja über mich und meinen Fall. Und das ist echt schon eine bittere Erkenntnis für eine Frau, die Opfer einer solch schweren Straftat geworden ist. Nicht etwa erstmalig eben von der Polizei oder einer geschulten Psychologin der Polizei, sondern das allererste Mal aus der Zeitung entnehmen zu müssen, was ihr angetan wurde. Und das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, dass das erstmal ein Schock ist. Und nachdem sie die Nachricht dann über die Presse erhalten hat und nachdem die Nachricht dann auch verbreitet war, hat dann die Rechtsanwältin von Tiziana C., Stefanie Höke, dann auch ein Treffen ihrer Mandantin mit der Polizei organisiert. Also wo dann sie offiziell sozusagen informiert wurde.
Und schaut sie sich die Videos dann an?
Nein, also die Polizei gibt ihr Wahlmöglichkeiten und die Wahlmöglichkeiten sind, dass sie sich die Videos anschauen kann oder aber eine Beschreibung vorlesen lassen kann, was auf den Videos zu sehen ist. Und da musste sie, sagte sie uns, nicht lange drüber nachdenken. Die Videos wollte sie nicht anschauen.
Und trotzdem, so erzählt es uns Tiziana C. selbst, möchte sie wissen von der Polizei, was ihr im Klinikbett widerfahren ist.
Dann haben sie halt angefangen, mir das vorzulesen. Das war ein Schock. Also was ich da hören musste, was man mir quasi angetan hat, das war wirklich, das hat den Rahmen gesprengt. Also, es ist ja schwerwiegende Vergewaltigung, okay. Da denkst du dir, was ist der Unterschied zwischen Vergewaltigung und schwerwiegende Vergewaltigung? Wie vergewaltigt man jemanden schwerwiegend in einem Krankenhauszimmer? Das war meine erste Frage für mich. Aber dann, als sie dann halt weitergesprochen haben, war es auch schon ganz klar, was sie damit meinten. Denn man hat mir halt erzählt, dass ich sowohl oral als auch vaginal vergewaltigt wurde und dass er da auch Mundstücke verwendet hat, unter anderem, um das zu tun, was er dann da getan hat. In dem Moment fühlst du nur Ekel. Das war das Erste, was ich gefühlt habe, war Ekel. Ich habe mich so geekelt.
Am 22. September 2020 wird Philipp G. dem Haftrichter in Bielefeld vorgeführt. Die Tatvorwürfe lauten: sexuelle Misshandlung und Vergewaltigung begangen im evangelischen Klinikum Bethel im Juli und im September 2019. ARD Crime Time hat auch mit seinem Strafverteidiger gesprochen. Dr. Carsten Ernst hat Philipp G. bereits in einem früheren Prozess wegen eines Drogendelikts erfolgreich verteidigt.
Er war schon zum Amtsgericht gebracht worden, zur Vorführung. Und ich habe ihn dann in den Vorführzellen des Amtsgerichts Bielefeld dann gesehen. Und natürlich haben wir uns darüber unterhalten und er hat die Vorwürfe bestritten.
Der erlassene Haftbefehl basiert auf der Anzeige von Tiziana C. Philipp G. ist nun dringend tatverdächtig.
Dann werden die Aufnahmeformulare für die JVA ausgefüllt, wo dann unter anderem auch gefragt wird, ob jemand suizidal ist oder nicht suizidal ist, ob er krank ist, ob er einem Arzt vorgestellt werden will und so weiter.
Der Strafverteidiger Dr. Carsten Ernst erlebt aber nun etwas, womit er nicht gerechnet hat. Sein Mandant begeht tatsächlich Suizid. Am Am Morgen des 24. September 2020 wird Philipp G. tot in seiner Zelle gefunden, 3 Tage nach seiner Inhaftierung. Für den Fall bedeutet das, gegen einen Toten wird nicht mehr ermittelt. Dieser Grundsatz ergibt sich aus der Strafprozessordnung und aus dem Strafgesetzbuch. Das bedeutet auch, Rechtsanwältin Stefanie Höke muss mit ihrer schockierten Mandantin einen neuen Weg finden.
Dieses Arschloch, der hat sich dem allem jetzt entzogen. Jetzt kann ihn keiner mehr zur Rechenschaft ziehen. Das war so das Erste, was sie so ad hoc raushaute. Und dann war eben die Frage, wie gehen wir jetzt weiter? Was können wir jetzt machen? Ich habe dann gesagt, jetzt, dass wir zügig die Akte bekommen und ob wir da nicht eben drüber nachdenken, war schon in dem Moment so der erste Impuls. Sie hatte es gleich beim ersten Krankenhausaufenthalt hier der Schwester gemeldet, was also zumindest über das Propofolfläschchen. Und ob es da nicht eine Verantwortlichkeit eben der Ärzteschaft oder des Klinikums gibt.
Stefanie Höke stellt einen Strafantrag bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegen das Klinikum Bethel, den Chefarzt und einen Oberarzt. Wegen Beihilfe zur Vergewaltigung durch Unterlassen. Was bedeutet denn so ein Strafantrag und wie verhält sich das Klinikum daraufhin?
Naja, man begibt sich auf der Suche nach Schuldigen. Nach Verantwortlichen. Die Geschäftsleitung des EVKB gibt wegen laufender Ermittlungen dann aber keine weiteren Stellungnahmen ab. Es hatten sich zuerst der Geschäftsführer vor der Kamera geäußert. Ein paar Tage später hat der Chefarzt in einem Zeitungsinterview Stellung genommen zu seinem Assistenzarzt und hat darin betont, der sei ein Teamplayer gewesen, der sei beliebt gewesen. Der Chefarzt ist in der Zeitung zu zitieren mit R, und damit meint er Philipp G., sei mit brutaler Energie vorgegangen. Das wäre unvorstellbar. Und ihn persönlich hätte noch nie jemand so professionell und abartig belogen wie dieser Arzt.
Ich habe es gerade schon angesprochen. Nun wird nicht mehr weiter gegen Philipp G. ermittelt, denn er kann nun nicht mehr vor Gericht gebracht werden. Dabei gab es eine Sonderkommission, die schon gebildet worden ist.
Ja, kurz nach der Festnahme wurde die Sonderkommission Medicus bei der Bielefelder Polizei angesiedelt mit 7 Beamtinnen. 2 Tage später war das schon wieder nutzlos. Gegen Tote werden keine Ermittlungen geführt. In der Sprache der Justiz lautet die Begründung, das sei ein Verfahrenshindernis. Darunter versteht man das Fehlen einer zwingenden Voraussetzung, ohne die ein Verfahren nicht stattfinden kann. Ein Verfahrenshindernis, das nicht behebbar ist, führt zwingend zur Verfahrenseinstellung. Wie zum Beispiel, wenn der Täter tot ist und nicht mehr angeklagt werden kann.
Nun wird die Leiche von Philipp G. beigesetzt. Bevor es aber soweit ist, gibt es bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung noch neue schockierende Details zum Täter. Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass bei ihm, Zitat, 2 bakterielle Geschlechtskrankheiten festgestellt worden seien. Für Rechtsanwältin Stefanie Höke ist nun endgültig der Zeitpunkt erreicht, die Opfer zu informieren.
Also die gesetzliche Verpflichtung bestand zum Informieren, aber auch das ist unterlassen worden seitens der Staatsanwaltschaft. Und dann auch einfach Opferrechte mit Füßen zu treten, so habe ich das empfunden. Da gibt es Filme von Frauen, die Filme zeigen, dass sie vergewaltigt wurden, an der Stelle überhaupt nicht die Notwendigkeit sehen, die Frauen, dass also die Staatsanwaltschaft darüber entscheidet, die Frauen haben gar kein Recht darauf. Also sich darüber hinwegzusetzen und dann einfach ganz klar für sich so erhaben zu sein, wir informieren diese Frauen nicht, da finde ich nahezu keine Worte für, ja, weil jede Person meines Erachtens ein Recht darauf hat, wenn derartige Bilder, Videos gegeben sind. Dritte haben die angeschaut und die betroffene Person soll noch nicht mal Kenntnis davon erhalten. Also es ist ja unfassbar.
Wir erinnern uns an die Presseberichte, wo von einer Liste gesprochen wurde, die bei der Durchsuchung gefunden worden sein soll. Also es muss noch viele Namen gegeben haben, die geprüft werden müssen. Und vor allem werden nicht die Frauen informiert, die da auch beim Missbrauch unwissentlich gefilmt worden sind. Das wird alles scharf kritisiert von der Rechtsanwältin. Wie haben denn die Ermittler auf die Vorwürfe reagiert?
Ja, also Stefanie Höke sagt uns im Interview, die Staatsanwaltschaft habe ihr zweifelhafte Gründe genannt. Also die zuständige Generalstaatsanwältin habe ein erhebliches Traumatisierungspotenzial gesehen, wenn die Opfer informiert würden. Ja, da kann man sagen, ja natürlich, es ist sicherlich ein Schock für jede Frau zu erfahren, dass sie Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Aber die Frauen haben ja zum Teil erheblich gelitten, ohne eine Ahnung zu haben. Warum? Physisch und auch psychisch. Und Stefanie Höke sagt weiter, Zitat, Frauen, die Verdachtsmomente hegen, die könnten sich ja proaktiv an die Polizei und Staatsanwaltschaft wenden. Und damit war für die Staatsanwaltschaft die Angelegenheit erledigt. Zitat Ende. Stefanie Höke beschreibt uns im Interview, dass sie und ihre Mandantin angelogen worden seien, denn angeblich hätten ExpertInnen dazu geraten, die Frauen nicht zu informieren. Sie sagt auch, dass es dazu aber keinerlei Aktenvermerke gab, so wie es in solchen Fällen ja Standard sei. Deshalb geht die Rechtsanwältin hier von einer Ausrede aus. Wir haben im Zuge der Recherchen ausführlich mit einer psychologischen Traumatherapeutin gesprochen, die mit dem Fall von Opferseite aus vertraut ist. Und die bestätigte uns, dass das aus Expertensicht keine übliche Vorgehensweise sei. Im Gegenteil, je früher mit der Aufarbeitung einer solchen Straftat begonnen werden könne, desto besser.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das wissenschaftlich schon ausreichend beleuchtet wurde, was das für Folgen hat. Was bedeutet das denn psychisch für die Opfer, dass sie so lange nicht informiert worden sind?
Also Anna-Lorene G. ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Sie hat unmittelbar nach ihrem Klinikaufenthalt psychische Probleme bekommen und wenig später ja auch Unterleibsschmerzen. Bei ihr wurden ja dann auch tatsächlich die Geschlechtskrankheiten nachgewiesen, die auch der Täter hatte. Sie, und das bestätigt uns im Übrigen auch ihr familiäres Umfeld, ist von einem ja total fröhlichen Menschen zu einer schwer posttraumatisierten Frau geworden, mit starker Wesensveränderung. Also Angst, Panikattacken, Wut, Aggression, sozialem Rückzug. Ja, und das Schlimme, sie weiß eben lange Zeit nicht, woran es liegt und gibt sich selber die Schuld dafür. Weil sie es überhaupt nicht einordnen kann. Und weil sie überhaupt nicht weiß, was ist der Grund dafür, dass ich mich so verändert habe. Ja, und nochmal, also man kann das nicht oft genug betonen. Diese Auswirkungen haben sich nicht erst gezeigt, nachdem sie von der Polizei unterrichtet wurde. Alle ihre Beschwerden haben mehr oder weniger unmittelbar nach dem Klinikaufenthalt begonnen und wurden im Verlauf der PTBS immer stärker. Als sie endlich dann von der Polizei informiert wird, 3 Jahre nach ihrem Klinikaufenthalt, sagt sie, dass sie endlich das, fehlende Puzzleteil erhalten habe, warum es ihr so schlecht gehe und endlich den Grund kenne.
Das ist ja einerseits vielleicht auch sehr gut, dass sie endlich weiß, warum sie sich so verhält, was sie sich vorher nicht erklären konnte. Aber das ist wahrscheinlich schon ein Schock gewesen, diese Information.
Ja, klar. Aber wäre sie schon viel früher informiert worden, hätten TraumatherapeutInnen gewusst, wie man mit so einer Behandlung überhaupt ansetzen muss, wie und was aufgearbeitet werden muss. Aber zu meinen, dass die Frauen besser damit klarkämen, wenn sie nicht Bescheid wüssten, hat aus Expertensicht überhaupt gar keinen Bestand. So wurde uns das von fachlicher Seite bestätigt. Salopp formulierte, ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ist in solchen oder vergleichbaren Fällen laut Expertin absolut kontraproduktiv.
Mehr zu Anna-Lorene G. können Sie auch in den Filmen sehen. Betäubt und ausgeliefert, die Verbrechen des Assistenzarztes Philipp G. in ARD Crime Time verlinken wir in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Ganze, könnte ich mir vorstellen, ist auch dann, ja, mündet in so eine Art Zweifel am Rechtsstaat.
Ja, natürlich. Sie empfindet hier auch den Vertrauensbruch in das Rechtssystem. Denn mittlerweile, das muss man wissen, ist Anna-Lorene G. arbeitsunfähig. Sie ist Frührentnerin mit 30 Jahren. Das bedeutet ja auch Einkommensverluste, Einbußen bezüglich ihres Lebensstandards, abgesehen von der stark verminderten Lebensqualität aufgrund ihrer PTBS. Und aufgrund der speziellen Geschlechtskrankheiten, mit denen der Täter sie mutmaßlich angesteckt hat, ist sie ja womöglich mittlerweile auch unfruchtbar, denn aufgrund der vielen Zysten und Entzündungen in ihrer Gebärmutter ist eine Schwangerschaft mittlerweile, so sagte sie uns, schwierig geworden. Und das, obwohl sie und ihr Mann eigentlich einen starken Kinderwunsch haben. Aber in ihrer physischen und psychischen Verfassung ist dies momentan, wenn nicht sogar dauerhaft, ausgeschlossen.
Du hast eben diese posttraumatische Belastungsstörung angesprochen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal genauer erklären, was das konkret für sie bedeutet?
Anna-Lorenes Therapeutin Jana Bachner hat uns gesagt, dass Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung ständig unter einer hohen inneren Anspannung stehen. Und wenn dann so ein, sie nannte es Flashback, auftritt, also Dinge reaktiviert werden, ob nun bewusst oder unbewusst, dann steigt diese Spannung und wird so groß, dass es wichtig ist, dass man da auch einen Weg findet, wie man da wieder rauskommt und wie man wieder zur Ruhe kommt. Für Anna-Lorraine kann ihr Therapiehund Lucy, den sie mittlerweile hat, so ein Weg sein. Und wie das funktioniert, das wird im Film auch sehr gut deutlich. Und zwar, ja, das war überhaupt gar nicht geplant. Die beiden reden miteinander vor laufender Kamera und Anna-Lorraine bekommt plötzlich so eine Art Flashback, während sie mit ihrer Therapeutin spricht. Und dabei vergisst sie komplett, dass wir, also das Kamerateam und ich als Regisseurin dabei sind. Und wir haben, ehrlich gesagt, die Luft angehalten in dem Moment und uns auch gar nicht getraut, einzugreifen und die Szene zu unterbrechen, weil uns das selbst so überrumpelt hat, dass sich das plötzlich so entwickelt hat. Und das Ganze erschien uns so fragil, weil man sieht, wie Anna-Lorraine plötzlich das Zittern anfängt und ja, es ist so richtig in Panik gerät. Und da haben wir uns einfach nicht getraut, da einzugreifen. Und den Umgang mit dieser ja hochemotionalen Situation haben wir instinktiv dann doch lieber der Expertin überlassen. Und in dieser Situation der extrem hohen Anspannung kommt dann eben dieser Therapiehund auf Anna-Lorraines Schoß und holt sie eben aus dieser Anspannung mittels Ablenkung ein Stück weit heraus, indem er sie ablenkt und auch einen Impuls gibt, denn sie streichelt den Hund ja und richtet ihre Aufmerksamkeit auf das Tier. Und das gibt ja dann einfach so eine Ablenkung, ja, also sowohl haptisch, ja, weil man den Hund streichelt, als auch eben von der Aufmerksamkeit her. Und das war unglaublich beeindruckend, also für uns, also für das Team und auch für mich.
Im Mai 2021 gibt es neue Informationen durch das Klinikum in Bethel. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld habe mitgeteilt, dass nach umfangreichen Ermittlungen das Verfahren gegen zwei Ärzte des EVKB eingestellt worden sei. Aber damit ist noch lange nicht Schluss. Die Vergewaltigungsserie in Bielefeld wird zum Politikum. Sie wird nämlich zum Thema im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Seit Juni 2021 beschäftigt sich der Rechtsausschuss wiederholt mit dem Fall. Und im August 2021 schaltet sich sogar das Justizministerium in Düsseldorf ein. Ein seltener Vorgang. Peter Biesenbach ist damals Justizminister in NRW.
Bei uns in der Strafrechtsabteilung entstand der Eindruck, dass gerade auch die Generalstaatsanwältin sich möglicherweise relativ frühzeitig auf einen Standpunkt festgelegt hatte, den sie zu verteidigen versuchte. Und dann sind Argumente gekommen, die aus der Sicht der Strafrechtsabteilung absurd waren. Und so entstand der Verdacht, dass möglicherweise nicht alle Ermittlungsansätze und auch nicht alle bekannten Tatsachen objektiv so gegeneinander abgewogen wurden, wie es dann auch, wenn Sie so wollen, sachgerechter Arbeit entspricht. Die Betroffenen hatten ein Anrecht darauf, informiert zu werden. Die Entscheidung, nicht zu informieren, war von Anfang an falsch. Und als sich dann auch noch die Geschlechtskrankheit herausstellte, war sie sogar evident rechtswidrig.
Peter Biesenbach, der damalige Justizminister in NRW, entzieht der Bielefelder Staatsanwaltschaft Ende 2021 das Verfahren. Und man bekommt damit vielleicht schon mal auch so ein Gefühl, wie sich das weiter hochgeschaukelt hat, dieser ganze Fall. Wie ist das einzuordnen, Bernd? Wie groß müssen hier die vermuteten Versäumnisse sein, dass sogar die Politik in Bereiche der Justiz eingreift?
Dass das Justizministerium einer Staatsanwaltschaft nach eingestellten Ermittlungen die Zuständigkeit entzieht und dann einer anderen den Auftrag erteilt, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Ja, in diesem Fall halt von Bielefeld nach Duisburg überträgt. Das ist außergewöhnlich, um nicht zu sagen ein Hammer. Wir wollten dem nachgehen und als das im September 2021 bekannt wurde, hat das natürlich auch eine mächtige Welle geschlagen.
In deinen Recherchen, du hast es schon angesprochen, ist nun auch schwierig, weil ja nun die Verantwortlichkeit verlagert worden ist zur Staatsanwaltschaft in Duisburg. Also das heißt, eine andere Stelle ist zuständig und man kriegt nur noch darüber Informationen. Die Staatsanwaltschaft in Duisburg hat bis heute über 100 Frauen ermittelt, von denen Philipp G. Fotos oder Videos gemacht hat. Was bedeutet das nun für die Frauen?
Sie sollen doch noch informiert werden. So lautet der konkrete Auftrag an das Polizeipräsidium in Bielefeld. Also eigentlich an die Stelle, die sich laut Stefanie Höke zuvor nicht so überzeugt gezeigt hätte, dass die Frauen überhaupt informiert werden sollen. Die Auswertung der Vergewaltigungsvideos und die Namensliste des Täters führt dann ja schließlich auch zu den Betroffenen. Denn offenbar war der Täter hier sehr genau in der Archivierung seiner Opferdaten. Bei einigen Opfern soll er sogar den Personalausweis, so sagt uns Stefanie Höke, fotografiert haben.
Wir schauen mal konkreter auf eine der betroffenen Frauen, was das nun bedeutet für sie. Was bedeutet der konkrete Auftrag an die Polizei für Anna-Lorin G.?
Also Anna-Lorin war im Mai 2019 Betelpatientin von Philipp G. 3 Jahre lang hat sie körperliche und seelische Beschwerden, die stärker werden. Und sie kann sich das alles überhaupt nicht erklären. Sie hat zum Beispiel regelmäßig Albträume und schlägt dann auch nachts um sich. Das hat uns auch ihr Mann bestätigt im Gespräch. Und für den ist das natürlich auch extrem belastend. Das muss man an der Stelle mal sagen. Ja, und am 25. Januar 2022, also erst 3 Jahre später, erfährt Anna-Lorin endlich, was bislang nur ihr Körper zu erinnern scheint. In dem Zusammenhang erzählt sie auch, dass die PolizistInnen ihren Mann erst einmal weggeschickt haben. Das mag sicherlich so eine Art Schutz gewesen sein. Wir wissen es nicht so genau. Für Anna-Lorin war das allerdings eher ein Negativverstärker. Im Vorgespräch hat sie mir erzählt, dass sie sich deutlich sicherer gefühlt hätte, wenn ihre engste Bezugsperson, also ihr Ehemann, dabei gewesen wäre. Dann wäre der Schock für sie nicht ganz so schlimm gewesen. Sie hätte eigentlich im Nachhinein gerne ihren Ehemann dabei gehabt, als man ihr davon erzählt hat.
Konntet ihr herausfinden, wie viele Videos auf diesen Festplatten gefunden worden sind, auf denen sie zu sehen ist?
Also Anna-Lorin spricht ganz konkret von 7 Videos. Das haben die BeamtInnen ihr erläutert, dass es eben 7 Videos von ihr gibt. Und dass es dann auch so ausgesehen habe, dass der Täter diese womöglich nicht alleine gefilmt habe. Allerdings gäbe es, so gibt es Anna-Lorin wieder zu dem Zeitpunkt auch keine stichhaltigen Beweise dafür, dass ja eine zweite Person daran beteiligt gewesen ist. Man muss allerdings dazu sagen, dass Anna-Lorin mittlerweile ja umgezogen ist mit ihrem Ehemann und gar nicht mehr in der Bielefelder Gegend wohnt. Das heißt, es waren auch nicht die PolizeibeamtInnen aus Bielefeld, die bei ihr am Küchentisch gesessen haben, sondern die aus ihrem neuen Wohnort. Wo das ist, möchte ich jetzt gar nicht sagen. Zu ihrem Schutz.
Es gibt auch einen Anruf bei Lena P. von der Polizei. 2 Jahre nach ihrem Klinikaufenthalt ist es gewiss, sie wurde mehrfach vergewaltigt. Lena P. erzählt uns davon selbst.
Da hatte sie mir dann in einem Gespräch erzählt, dass es über 50 Kurzvideos gibt mit den Sequenzen von 30 Sekunden bis hin zu über einer Minute. Dass es teilweise in verschiedenen Zimmern gedreht wurde. Dass es auch den Anschein machte, dass er das nicht hätte alleine filmen können. Ich denke auch, dass gewisse Situationen von jemand anders mitgefilmt worden sind. Das hat sie auf jeden Fall bestätigt, die Polizistin. Sie weiß halt nicht, ob es da nicht noch andere gibt, die quasi diese Fäden gezogen haben, die ihn auch gedeckt haben, dass er halt, weil er wohl, habe ich gehört, wenn er krank war, wenn er frei hatte, ja trotzdem nachts da rumlief.
Hat Philipp G. also allein gehandelt? Nach seinem Suizid in der Untersuchungshaft wird gegen ihn ja nicht weiter ermittelt. Also muss die juristische Verantwortung nun ein bisschen weiter gefasst werden. Wir haben auch schon von dem Strafantrag von Stefanie Höke gehört. Wenn wir jetzt den Blick weiterfassen, stellt sich ja eben auch die Frage, wie konnte ein Assistenzarzt in so einem großen Krankenhaus über so lange Zeit seine Taten durchführen? Also hat er da vielleicht Mitwisser gehabt?
Felix, das ist ein wiederum großes Fass, das du aufmachst und mit Täter oder Mitwisserschaft. Alles, was die Ermittlungen ergeben haben, hat die Staatsanwaltschaft auf die Fragen hin ja für die Filme beantwortet. Die Zeugenaussage von Anna-Lorin und wie ihre Rechtsanwältin Stefanie Höke das bewertet, haben wir gezeigt. Auch Lena P., die von einer Polizistin die Einschätzung erhielt, Philipp G. könne manche Aufnahmen nicht alleine gemacht haben, das ist bekannt. Es ist nur schade, dass die Behörden so wenig nachvollziehbar machen, wie sie zu ihren Schlussfolgerungen und ihren Antworten kommen. Denn sie schreiben, nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass neben PG weitere Personen Bild- oder Videoaufnahmen gefertigt haben, an den Sexualstraftaten in tatsächlicher Hinsicht als Mittäter aktiv beteiligt gewesen sind oder positive Kenntnis von diesen hatten. Das ist der eine Aspekt. Die Opfer, die betroffenen Frauen, befürchten ebenso, dass die Videos im Darknet oder sonst wie hätten verbreitet werden können. Auf USB-Sticks für interessierte Kreise oder welche denkbaren Optionen da auch immer rumgeistern. Das führt auch dazu, dass einige der betroffenen Frauen inzwischen verlangen, dass die von Philipp G. gemachten Aufnahmen an sie ausgehändigt werden. Das lehnt die Staatsanwaltschaft wegen der noch laufenden Ermittlungen wiederum ab. Und da scheint es sich dann irgendwie im Kreise zu drehen.
Diese Videos sind besonders wichtig bei den Ermittlungen, die da gesichert worden sind. Dieses Material, 15 Terabyte sind es gewesen, hast du gesagt, bei der Durchsuchung ans Licht gekommen. Ist das inzwischen alles komplett ausgewertet worden?
Nicht ganz. Wobei nicht ganz klar ist, ob die 5 Terabyte, die noch nicht ausgewertet sind, laut Angaben der Staatsanwaltschaft, überhaupt Daten enthalten. Uns wurde mitgeteilt, dass die technischen Möglichkeiten der Entschlüsselung ausgeschöpft seien. Da ginge es nicht weiter. Bei 5 Terabyte weiß man nicht, ob man überhaupt darauf zugreifen kann, ob da Daten enthalten sind. Zu der Anzahl der Videos, die bislang sichergestellt worden sind, gab die Staatsanwaltschaft an, es seien 246 Videodateien.
Fast 2 Jahre lang betäubt, missbraucht und filmt der Assistenzarzt Philipp G. Patientinnen im Krankenhaus. Noch immer kämpfen die geschädigten Frauen um Gerechtigkeit. Über 5 Jahre sind seit der ersten Anzeige vergangen. Und möglicherweise gibt es nun Bewegung durch ein neues Gutachten, was erstellt worden ist. Bernd, was kann dieses Gutachten bewegen und was steht dort drin?
Die Staatsanwaltschaft Duisburg hat ein Gutachten an externe Sachverständige in Auftrag gegeben. Menschen, die sich damit auskennen, wie eine Neurologie in einem solchen Klinikum organisiert werden soll. Und konkret geht es darum, tatsächlich dieses mögliche Organisationsverschulden festzustellen. Das Gutachten liegt mittlerweile seit Mitte 2024 vor. Die Inhalte daraus wurden im Dezember 2024 bekannt. Und offenbar kommen die Gutachter zu der Erkenntnis, dass möglicherweise Straftaten hätten sehr viel früher vermieden werden können als erst mit dem Nachgang der Anzeige gegen Philipp G. Es hätte möglicherweise auffallen können, dass es sich um Straftaten handelt, sehr viel früher, als es bislang eingeräumt wurde.
Folgt daraus denn, dass es möglicherweise noch eine Anklage geben könnte in diesem Fall?
Ich bin nicht in der Lage, das wirklich fundiert oder auch nur irgendwie prophetisch zu beantworten. Ich kann dazu keine Einschätzung abgeben. Das, was wir von der Staatsanwaltschaft Duisburg erfahren haben zu dem Gutachten, ist, dass dieses Gutachten weitere Fragestellungen und Ermittlungsansätze aufgeworfen habe. Nur welche, ist leider nicht zu erfahren.
Es ist für uns als Beobachter also gerade sehr schwer abzuschätzen, ob es noch zu einer Anklage kommt. Können Schuld, Verantwortung jemals juristisch aufgearbeitet werden? Auch wenn die Videodateien Philipp G.'s Täterschaft zweifelsfrei belegen, er selbst kann ja nicht mehr angeklagt werden. Wir hören nochmal seinen Strafverteidiger, Dr. Carsten Ernst.
Das ist etwas, auch denke ich, für die Opfer, was in gewisser Weise ein unschönes Ende ist. Weil niemand Klarheit bekommen hat. Wenn ich das zugrunde lege, nur rein hypothetisch, dann wäre es so, dass pro Tat eine Mindeststrafe von 2 Jahren gestanden hätte, mindestens 2 Jahre pro Tat, wo es natürlich nicht bei geblieben wäre. Und bei einer solchen Vielzahl von Taten hätte man sich sicher auch Gedanken darüber machen müssen, ob man einen sogenannten Hangtäter vor sich hat. Ob also jemand das dauerhaft und auch in Zukunft machen würde. Ganz konkret würde da die Anordnung einer Sicherungsverwahrung sicher gedroht haben.
Die Einschätzung von Dr. Carsten Ernst. Was ja, nachdem wir sehr viel über die Betroffenen, die Opfer gesprochen haben, auch interessant ist, ihr habt Freunde von Philipp G. getroffen. Wie reagieren die denn auf die Anschuldigungen, dass er ein Serienvergewaltiger sein soll?
Alle, mit denen wir gesprochen haben, waren entsetzt. Keiner, nicht einer, ist auf die Idee gekommen, was für eine Art Doppelleben Philipp G. geführt hat. Und bisher gab es halt in der Berichterstattung auch diesen Aspekt aus dem persönlichen Umfeld von Philipp G. nicht. Wir haben gesprochen mit einer ehemaligen Mitbewohnerin in einer Rostocker WG, die ihn genauso wie die meisten anderen als schlauen Mann, Studenten, damals als sie ihn kannte, noch kennengelernt hat. Mit seinen beiden besten Freunden habe ich gesprochen. Das war auf der einen Seite hilfreich, auf der anderen Seite aber auch befremdlich, weil auch da, die beiden hatten Abschiedsbriefe von Philipp G. erhalten, aber sie konnten es sich nicht erklären, was mit Philipp G. passiert ist. Ein Musikerfreund, mit dem er tausende Kilometer auf Touren in diesem Renault Trafic verbracht hat, von einem Konzert zum anderen, hat sich die Mühe gemacht, nach Deutschland zu kommen, um uns darüber zu erzählen, wie sehr ihn diese Erkenntnis dann verunsichert und auch belastet hat, was dieser Mensch irgendwie gemacht hat. Und bei allen Gesprächen mit den Ex-Freunden und weiteren Bekannten gab es halt dieses Bild eines offenbar beeindruckend intelligenten Menschen, eines sozial irgendwie unberechenbaren, vielleicht Einzelgängers, der aber trotzdem nicht allein sein wollte. Und dann auch übereinstimmend das Bild eines notorischen Lügners. Er sei einer gewesen, der sich aus allem herausquatschen konnte, so ein Zitat, das im Film auch keinen Platz mehr gefunden hat, aber vielleicht auch unterstreicht, wie wenig Vertrauen Philipp G. eigentlich verdient hätte, es aber immer wieder geschafft hat, sich Vertrauen zu erschleichen. Und er hat irgendwie nur Belogene, Betrogene und Opfer hinterlassen.
Und diese Opfer hört man und sieht man in euren Filmen, betäubt und ausgeliefert, die Verbrechen des Assistenzarztes Philipp G. in ARD Crime Time. Und diese Opfer werden zum Teil vertreten von der Rechtsanwältin Stefanie Höke, auch in euren Filmen zu sehen. Die kämpfen darum, dass der Fall nicht einfach nur zu den Akten gelegt wird.
Bei allen Mandantinnen nimmt mich das in Anführungszeichen mit, wenn die Betroffenheit, die ich sehe, die Auswirkungen der jeweiligen Taten, wie sehr sie eben, und das ist insbesondere bei Sexualdelikten eben, in das komplette Leben, das Privatleben, in den Alltag mit eingreift, will ich es mal nennen. Und das ist natürlich hier insofern nochmal ganz besonders gewesen, weil immer wieder etwas Neues kam. Ein Skandal jagte den nächsten. Eine Fassungslosigkeit, wie dieses Verfahren eingestellt werden kann. Eine Fassungslosigkeit, wie die Beschwerde zurückgewiesen wurde. Eine Fassungslosigkeit, dass zunächst das Land NRW mitteilte, den Frauen, die an den Geschlechtskrankheiten leiden, dass denen kein Schmerzensgeld zustünde.
Sagt die Rechtsanwältin Stefanie Höke. Liebe Regine, lieber Bernd, ihr habt jetzt sehr lange an diesem Fall recherchiert, 1,5 Jahre. Und wir haben schon durchblicken lassen, es ist schwer, eine Prognose abzugeben. Aber wie blickt ihr denn auf die Entwicklungen jetzt bis heute, Anfang 2025?
Ja, es wäre einfach wünschenswert, wenn es dort zu einem Abschluss käme. So wie die Situation momentan ist, alles in der Luft hängt, sowohl für die betroffenen Frauen als auch deren rechtliche Vertreter und Vertreterinnen, hält es alle einfach immer noch in Atem. Und das ist irgendwie, ja, schwer. Es ist schwer. Ich habe im Nachhinein im Justizministerium und auch bei der Staatsanwaltschaft in Duisburg darum gebeten, ein Hintergrundgespräch auf der Grundlage unserer Recherchen zu führen. Dazu gab es aber keine Bereitschaft. Die Pressestellen haben einfach nur geantwortet, die angefragten Personen stünden nicht zur Verfügung.
Also aus Sicht der betroffenen Frauen ist der Kampf sicherlich noch lange nicht zu Ende. Die, mit denen ich gesprochen habe, da kristallisiert sich zum einen ein Wille heraus, nicht aufgeben zu wollen. Auf der anderen Seite aber auch ja eine Enttäuschung in unser Rechtssystem und damit verbunden auch eine Mutlosigkeit bzw. Hoffnungslosigkeit, dass es jemals einen Abschluss in Form eines ja wünschenswerterweise eines Urteils geben wird. Das sind zwei sehr konträre Gefühlslagen und Auffassungen. Aber man kann sich das auch so vorstellen, dass sich hier Resignation und Enttäuschung abwechseln mit Kampfgeist und Wut und einem nicht aufgeben wollen. Also es ist ein Auf und Ab der Gefühle, der Emotionen bei den betroffenen Frauen. Ich möchte sie gar nicht mehr Opfer nennen, denn man hat im Verlauf der Entstehung der Filme eigentlich immer mehr das Gefühl, dass das, was die Frauen machen, die Entscheidung kämpfen zu wollen für ihre persönliche Gerechtigkeit und auch jetzt in Bezug auf unsere Filme ihr Gesicht zu zeigen, dass sie das auch irgendwo zu Heldinnen macht. Das hört sich sehr pathetisch an, ist aber insofern so gemeint, dass man einfach erstmal den Mut aufbringen muss, sich der Öffentlichkeit auch so zu zeigen mit allem, was einem da so entgegenschlagen kann, ja. Man weiß ja heutzutage nie, wie Menschen einfach darauf reagieren, wenn sich jemand mit seiner ganzen Verletzlichkeit einer Öffentlichkeit präsentiert.
Ich finde das auch besonders bemerkenswert, weil sie sich ja auch selbst als Heldinnen bezeichnet. Das hören wir jetzt gleich noch. Und auch wir hier in ARD Crime Time sind immer wieder mit der Frage konfrontiert. Wovon sprechen wir? Von Opfern, von Betroffenen? Und dazu fällt mir dieser Satz ein, rund um den Fall Pellicot in Frankreich. Die Scham muss die Seite wechseln. Dazu passt vielleicht auch, dass in euren Filmen die betroffenen Frauen öffentlich machen, was ihnen angetan wurde und was sie danach erlebt haben.
Ja, und die Opfer warten eigentlich auch bis heute, so haben sie mir alle eigentlich erzählt, auf eine persönliche Entschuldigung seitens der Klinikverantwortlichen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Frage nach Entschädigung, aber das ist noch ein sehr großes Fass, das man vielleicht aus journalistischer Sicht wohl auch noch weiter im Auge behalten sollte.
Wir hören Anna-Lorin G., Hanna M. und Lena P.
Ich möchte mich stark machen für alle und auch mit alle zusammen, weil ich sehe uns nicht mehr als Betroffene, ich sehe uns nicht mehr als Opfer. Wir sind Heldinnen, weil wir uns zeigen. Wir sind alle stark und wir geben nicht auf und ich gebe auch nicht auf. Ich kämpfe, bis wir was erreicht haben für uns alle Frauen. Weil wir Frauen es wert sind.
Ich wäre gerne wieder mehr wie die alte Ich. Das alte Ich. Mehr in der Leichtigkeit. Mehr geduldig. Mehr fröhlich. Ich würde gerne wieder mehr lachen. So eine Unbeschwertheit wieder in mein Leben kriegen. Was mir halt wirklich wichtig ist, ist, dass ich mir für alle eigentlich wünschen würde, guck genau hin und macht den Mund auf, redet. Ich möchte, dass sowas nicht wieder passieren kann.
Das wünsche ich mir für uns alle, dass wir irgendwann sagen können, die Geschichte bleibt zwar bei uns wie in einem Rucksack, den man immer mit sich trägt, aber dass man halt wie in einem Haus, was man halt gerade neu renoviert hat, einfach was Schönes draus macht und das manifestiert und nicht nur in dieser schlimmen Welt lebt.
Diese Frauen, die sich selbst als Heldinnen sehen, können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch sehen in der ARD-Mediathek. ARD Crime Time, betäubt und ausgeliefert, die Verbrechen des Assistenzarztes Philipp G. Das ist eine Doku-Serie in 3 Teilen von Regine und Bernd Geritz. Die waren dieses Mal zu Gast hier im Podcast. Ich danke euch ganz herzlich.
Ja, vielen Dank für deine Einladung, Felix. Ich möchte abschließend noch etwas sagen. Und zwar, dass dies auch für mich persönlich ein Fall ist, dessen Größe wir am Anfang unserer Recherchen gar nicht so haben absehen können. Es ist auch ein Fall, den man gedanklich auch mit in den Feierabend oder auch mal mit ins Wochenende genommen hat und der uns sicherlich auch als Privatmenschen sehr bewegt. Und ich möchte an dieser Stelle auch vor allem den Frauen danken für ihren Mut, sich öffentlich zu ihrer jeweiligen ganz eigenen Geschichte zu äußern. Ohne das Vertrauen, den Mut und die Offenheit der Frauen wäre die Dokumentation so nicht möglich gewesen.
Ich schließe mich dem an. Für mich ist es ein Fall voller Verletzung und voller verlorenen Vertrauens. Und für das Vertrauen, diesen Film machen zu dürfen, möchte ich mich bei allen, die mitgemacht haben, herzlich bedanken.
Und damit auch nochmal die Empfehlung, die Filme anzuschauen in den Shownotes. Den direkten Link gibt es hier im Beschreibungstext zur Podcast-Folge. Mein Name ist Felix Gebhardt und diese Folge wurde produziert von Ingo Naumann. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Und stopp, bevor Sie aufhören zu hören, wir wollen wissen, was wollen Sie von uns eigentlich gerne mal wissen? Wir sammeln Ihre Fragen, denn wir sind mit ARD Crime Time wieder auf der Bühne. Mitte März beim Podcast-Festival Leipzig lauscht 2025. Dann nehmen wir eine Live-Folge auf, eine Bonusfolge, die Sie sich später auch anhören können. Wenn Sie Fragen stellen wollen, die wir in dieser Folge beantworten, dann schreiben Sie uns doch gerne, was Sie schon immer von uns wissen wollten. crimetime@mdr.de, was wollten Sie von mir? Felix Gebhardt, von meinen Kollegen Mathis Kiesig und meiner Kollegin Anne Eichhorn, denn gerne mal wissen. Details dazu finden Sie auch in unseren Shownotes und auch die E-Mail-Adresse. Und da gibt es auch den Link zu unserer diesmaligen Podcast-Empfehlung. Es geht um Heavy Metal Diese Musik wurde in der DDR kritisch beäugt vom SED-Regime. Als dann 1989 die Mauer fiel, bekamen die Ost-Metal-Bands Konkurrenz aus dem Westen. Und für die Fans öffnete sich eine ganz neue Welt. Wie ging es in den 90ern mit dem Ost-Metal weiter? Und was ist heute noch davon geblieben? Das gibt es zu hören in der neuen Staffel Iron East – Heavy Metal im Osten. Werbefrei in der ARD-Audiothek.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.